Ja, vielen lieben Dank an die Band. Ihr Lieben, wie schön ist es, euch zu sehen. Der blinkt hier, aber wir hoffen mal, dass der durchhält, sonst gebe ich dir immer ein Zeichen, ja? Ich bete nochmal, oder? Jesus, wie gut ist es, in deiner Gegenwart zu sein. Wie gut ist es, dass wir uns in Liedern bewusst machen, wer du bist. Du bist der Schöpfer. Du bist der Herr. Du hast Anfang und Ende gesetzt, Herr, und wie gut, dass wir uns heute daran erinnern dürfen, dass wir in deiner Hand sind. Ja, mögen gerade Stürme uns herum sein, mögen wir gerade die beste Zeit unseres Lebens haben, Herr. Du bist da, du bist treu. Herr, und was für ein Geschenk, dass du uns dein Wort gegeben hast, damit wir das Leben haben in dir. Ermutigt werden, ausgerichtet werden auf dich und ja, dich immer mehr in unser Leben hineinbringen, Herr. Und ich bitte dich deswegen, dass du mir heute ganz besonders Gnade schenkst, dein Wort, das, was du sagen möchtest, rüberzubringen. Und ja, öffne unser Herz für das ganz Persönliche, das du für jeden Einzelnen vorbereitet hast. Amen. Ihr Lieben, an diese Folie müsst ihr euch so langsam gewöhnt haben, oder? Wir haben uns in den letzten Wochen sehr intensiv mit Gemeinschaft beschäftigt. Ein sehr wichtiges Thema, wenn wir daran denken, dass Gott uns dafür sogar geschaffen hat. In Verbindung mit ihm und in Verbindung miteinander zu leben, darauf hat er uns angelegt. Und doch, du wirst in den letzten Wochen festgestellt haben, Gemeinschaft ist nicht einfach Gemeinschaft. Wir alle haben hoffentlich schon gute Gemeinschaft erlebt, aber ich bin mir sicher, jeder von uns hat schon schlechte Gemeinschaft erlebt, oder? Das kennen wir alle. Aber eine gute und gesunde Gemeinschaft ist durch ein Verhältnis zwischen Geben und Nehmen ausgeglichen und geprägt. Wir haben hier einige Frauen hier. Alex ist heute mit Baby hinten. Ich grüße dich. Damit die Frau auch mal endlich mal wieder in Gottesdienst. Was für ein guter Ehemann, oder? Stark, richtig stark. Oder du genießt es einfach mit deinem Kleinen zu kuscheln. Beides ist richtig. Die haben Kinder bekommen. Und wenn eine Frau ein Kind bekommt, kann man dieses Verhältnis des Geben und Nehmens am besten beobachten. Es fängt meist schon in der Schwangerschaft an, aber spätestens, wenn das Kind da ist, und liebe Frauen, ich möchte nicht sagen, dass ihr vorher egoistisch wart, ja, aber sofort hört die Frau auf, an sich zu denken. Sofort hört sie auf, an sich zu denken und richtet ihren Blick auf dieses Kind. Und sie gibt dem Kind Liebe. Sie gibt dem Kind Wärme und natürlich auch Nahrung. Das können wir Männer leider so nicht tun. Und das Kind empfängt dadurch Leben. Aber es ist nicht so, dass dadurch die Frau sich immer mehr entleert und am Ende nichts mehr übrig ist, sondern auch sie empfängt durch das Neugeborene Freude und Wärme ihrerseits. Und ich kann es mir vorstellen, liebe Frauen, wenn du gerade ein Neugeborenes bekommen hast, es fühlt sich nicht so immer so an, aber es ist ein unglaubliches Geschenk. Das ist das Ökosystem von Gemeinschaft. Geben und nehmen. Und wisst ihr was? Gott hat Gemeinde genau so angelegt. Ein Ökosystem des Geben und Nehmens. Auch die Gemeinde hat er darauf ausgelegt. Und doch in der Gemeinde bringt dies, das Ökosystem, noch einen ganz besonderen Zweck. Jetzt müsst ihr gut aufpassen. Denn von allen Wegen, die das Evangelium in diese Welt tragen, ist die Gemeinschaft der Ortsgemeinde der am offensichtlichsten übernatürliche Weg. Klingt ein bisschen kompliziert, oder? Deswegen ist die Ortsgemeinde auch die Hoffnung der Welt. Wisst ihr, das Evangelium, das können wir nicht leibhaftig greifen, so wie mein Tablet hier. Wenn ich euch das erkläre, dann seht ihr das. Aber das Evangelium, es ist Wahrheit. Aber wenn wir eine Gemeinschaft fördern, die von Gott kommt, dann wird dieses übernatürliche Evangelium in unserer Gemeinschaft sichtbar. Ingo, magst du mir mal diesen Luftballon geben? Den nicht, nee. Da, voll lila. Okay. Ingo hat eine Farbenschwäche, haben wir heute mitgenommen. Dankeschön. Wir wollen uns ja hier auch kennenlernen, ne? Wir wollen uns ja hier auch kennenlernen. Was passiert, wenn ich diesen Luftballon, ich hoffe, es klappt, an mein T-Shirt reibe. Ja, ja, okay. Ist irgendwas passiert? Ist irgendwas passiert? Nein, wir sehen nichts, oder? Tanja, du musst mir einmal helfen. Du musst mir einmal helfen hier, come on. Und hoffentlich klappt's. Oh nein, ich muss mehr rein. Oder er wurde nicht gut aufgepumpt. Oder du hast zu viel Haarspray drin. Ah, okay, man kann es ein ganz bisschen sehen. Ganz bisschen sehen. Zwei Haare sind hochgekommen. Gib mal Tanja einen Applaus. Okay. Da war Elektrizität im Spiel. Wir haben sie nicht gesehen, aber durch Tanja und mich haben wir dessen Auswirkungen gesehen. Und so ist es auch mit unserer Gemeinschaft in der Ortsgemeinde. In einer Gemeinschaft, die von Gott kommt, wird Gottes Evangelium sichtbar. Und das ist Gottes Plan. Dass seine Weisheit, dass seine Liebe, all das, was ihn auszeichnet, durch die Gemeinde sichtbar wird. Und wisst ihr was? Dieses Zeugnis, es geht sogar über diese Welt hinaus. Wenn wir uns mal Epheser 3 anschauen, dort sagt Paulus Folgendes. Er, der alles geschaffen hat, hat diesen Plan vor aller Zeit gefasst und als sein Geheimnis bewahrt, also Gott und das Evangelium. Jetzt macht er ihn den Mächten und Gewalten in der himmlischen Welt durch seine Gemeinde bekannt. An ihr und durch sie sollen seine Weisheit und Weisheit in ihrem ganzen Reichtum erkennen. So entspricht es Gottes ewigen Plan, den er durch Jesus Christus, unseren Herrn, ausgeführt hat. Hey, wenn du Gott erleben möchtest, seine Liebe, hey, dann schließe dich einer Ortsgemeinde an. Denn Paulus sagt, Gott hat sich entschieden, darin möchte ich wirken. Durch Gemeinschaft möchte ich mich erkennbar machen in dieser Welt. Also wenn wir über Gemeinschaft sprechen, dann sind das Sachen, die gut und wichtig für uns sind. Aber Gott hat viel mehr hineingelegt. Eine unglaubliche Berufung liegt in einer Gemeinschaft, einer Ortsgemeinde für die ganze Welt. Dass sogar die Mächte und Gewalten der Himmel aufhorchen, wenn Gemeinschaft das lebt. Wie können wir also Gemeinde werden, in der Gottes Wirken sichtbar wird und sich immer mehr ausbreitet? Mein Thema für heute lautet Gemeinschaft, die einen Unterschied macht. Und den Text, den ich mir heute mit euch anschauen möchte, den finden wir in 1. Thessalonicher 5, die Verse 11 bis 15. Da sagt Paulus, darum ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie er es auch tut. Wir bitten euch aber, ihr Brüder, dass ihr diejenigen anerkennt, die an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen und euch zurechtweisen und dass ihr sie umso mehr in Liebe achtet um ihres Werkes willen. Lebt im Frieden miteinander. Wir ermahnen euch aber, Brüder, warnt die Unordentlichen, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen jedermann. Seht darauf, dass niemand Böses mit Bösem vergilt, sondern trachtet alle Zeit nach dem Guten, sowohl untereinander als auch gegenüber jedermann. Das sind die Worte von Paulus an die Thessaloniker und auch an uns als Ortsgemeinde heute Morgen. Mein erster Punkt, den ich mit euch teilen möchte, ist, was ist eigentlich meine Vorstellung von Gemeinde? Wenn es um Gemeinschaft geht, auch ganz besonders um Gemeinde, da können wir die unterschiedlichsten Vorstellungen haben. Und diese Vorstellungen werden sich in unserem, in deinem, meinem Verhalten niederschlagen. Also was du glaubst, wovon du überzeugt bist, das wird dein Leben lenken. Also in dem, was du glaubst, das zeigt sich in deinem Verhalten. Und deswegen ist eine ganz wichtige Frage, was glaubst du oder wovon bist du überzeugt in Bezug auf die Gemeinde Jesu Christi? Vielleicht, ich habe euch mal ein paar Beispiele mitgebracht, vielleicht ist die Gemeinde für dich wie eine Schule. Du kommst hier sonntags morgens hierher und hörst fleißig der Predigt zu. Du liest ganz viel, vielleicht machst du noch ein Seminar, hörst du sogar Predigten online an. Und das alles, um ganz viel zu lernen. Hey, wie gut ist es, wenn wir in Gottes Wort forschen, Predigten hören, um immer mehr über Gott zu lernen. Aber das Problem dabei ist, unser Wissen muss uns nicht unbedingt verändern. Man kann ein Riese sein, wenn es um Wissen geht, auch theologisches Wissen, und doch können wir gleichzeitig Zwerge sein, wenn es um die Nachfolge Jesu geht, was Jesus in unserem Leben spielt für eine Rolle. Ein anderer Punkt, vielleicht siehst du die Gemeinde wie eine Klinik. Du gehst in die Gemeinde, wenn es dir nicht gut geht. Hey, wenn dir was fehlt, du etwas brauchst, vielleicht machst du gerade eine schwere Zeit durch und du gehst in die Gemeinde und sie gibt dir, was du brauchst. Hey, und wie schön ist es, wenn du Gemeinde als solchen Ort empfängst, dass sie dir etwas zu geben hat, dass hier nicht nur über Gott geredet wird, sondern du wirklich Hilfe bekommst. Und doch das Problem dabei ist, vielleicht hatte ich die Predigt von Andi letzte Woche da auch ein wenig angeregt, was ist, wenn andere in der Gemeinde dich brauchen? Oder lass mich dir noch ein letztes Beispiel geben. Vielleicht siehst du Gemeinde wie ein Club, wie ein Verein. Wir sind ja auch offiziell ein Verein, wenn wir auch ein geistlicher Verein sind. Du zahlst deinen Beitrag und dafür nimmst du Dienstleistungen in Anspruch. Je nachdem, wenn du das halt möchtest oder wenn dir danach gerade ist. Es ist so wie ein Fitnessstudio. Ich möchte hier niemanden outen. Wie viele Mitglieder gibt es hier, die eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio haben und mindestens einmal dieses Jahr, nicht einmal dieses Jahr hier waren? Ich oute euch nicht, keine Sorge. Ich glaube, hier gibt es viele. Davon leben diese und Industrien. Aber in der Gemeinde ist das anders. Wie gesagt, was ist, wenn jemand andere mich braucht? Oder dass der Club läuft, dafür bin ich nicht zuständig. Also wir könnten dieses Spiel immer weiter spielen, aber ich glaube, was wir schnell erkennen ist, dass solch eine Vorstellung, solch eine Überzeugung von Gemeinde doch einseitig ist. Und dass das nicht das ist, was Paulus vor Augen hatte, was Gemeinde überhaupt ausmacht, in der Gottes Wirken sichtbar wird. Was hatte Paulus also vor Augen, wenn er über die Gemeinde spricht? Wir finden hier einen wichtigen Hinweis in den Worten einander und den anderen. Das Wort wird auch übersetzt mit untereinander oder gegenseitig. Und Paulus sagt uns so ganz plump, die Gemeinde ist der Ort, an dem Menschen, die an Jesus glauben, untereinander gegenseitig verbindlich werden. Denn Paulus sagt, er mahnt und er baut. Und weiter unten lesen wir, lebt in Frieden miteinander. Und wir hören, dass Paulus sie sogar lobt. Ihr lebt das ja. Und trotzdem war es ihm ganz wichtig, ihnen diesen Befehl nochmal weiterzugeben. Ihnen zu sagen, das ist nicht selbstverständlich. Darauf müsst ihr ausgerichtet sein. Aber was hat das jetzt mit deiner Überzeugung, mit deiner Vorstellung von Gemeinde zu tun? Gemeinde ist der Ort, an dem wir entdecken, dass es auch noch andere Menschen auf dieser Welt gibt. Gemeinde ist der Ort, wo es noch andere gibt und wo es sich nicht nur um mich dreht. Ich nicht in erster Linie hier bin, um mich bedienen zu lassen. Kommen uns diese Worte nicht ein bisschen bekannt vor? Haben wir die nicht schon mal irgendwo gehört? Ja, wir haben sie von Jesus gehört. Jesus sagte in den Evangelien, hey, ich bin nicht gekommen, obwohl ich Gott bin, obwohl ich der König der Könige bin, nicht um mir dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Und wisst ihr, es ist Gottes Plan für unsere Gemeinschaft, uns einbinden zu lassen in das Miteinander. Das ist Gottes Plan mit unserer Gemeinschaft, in das Ökosystem des Geben und Nehmens. Und wisst ihr, Petrus, der drückt das so schön aus in 1. Petrus 2, Vers 5. Da sagt er, lasst euch selbst als lebendige Steine zu einem geistigen Haus erbauen, zu einer Priesterschaft, die Gott geweiht ist und die ihm vermittelt durch Jesus Christus Opfer darbringt. Opfer geistiger Art, an denen er gefallen hat, nämlich den Opferdienst des ganzen Lebens. Wisst ihr, das, was Petrus hier sagt, das spricht so vollkommen gegen den Zeitgeist. Aber Gemeinde nimmt Berufung an. Wenn die Menschen darin, und das drückt Petrus so schön in diesen Versen aus, Gemeinde ist nicht dieses Gebäude. Gemeinde ist auch nicht ein Sonntag, sondern es sind die Menschen, du und ich. Das ist Gemeinde. Und wenn wir als Gemeinde, du und ich, darin erkennen, dass es nicht in erster Linie darum geht, dass es mir gut geht, sondern dass wir uns als lebendige Steine einsetzen lassen, damit sich dieses Gebäude trägt. Schau dich mal um. Du darfst dich mal umdrehen. Schau dir mal die anderen Leute an, die um dich herum sind. Ist gar nicht so leicht, oder? Die kenne ich ja gar nicht. Und jetzt gibt die Person, die du nicht kennst. Nein, das lassen wir heute. Gott möchte durch dich, dass die Menschen um dich herum, die du vielleicht gerade gesehen hast, die du vielleicht noch gar nicht kennst, durch deine Hilfe stark und gesund werden. Und dass sich darin Gottes Wirken sichtbar macht. Wisst ihr, ich liebe das Bild eines Trainers. Ein Trainer ist dafür da, nicht um selbst toll darzustellen, selbst der Beste zu sein, sondern andere Menschen, aus anderen Menschen das Beste herauszuholen. Sie zu unterstützen, ihnen Dinge zu zeigen, damit sie, wenn sie auf dem Spielfeld sind, jetzt bleiben wir mal beim Sport, dass sie das Bestmögliche rausholen können. Wisst ihr, mein jüngerer Sohn, 6 Jahre alt, spielt jetzt gerade Fußball. Man kann das noch so als Pampers-Liga bezeichnen, weil die treten sich eigentlich nur gegen Schienbein. Und wisst ihr was? Ich habe einmal zugeguckt, weil ich gesagt habe, Jonathan, du liebst Fußball, ich guck dir zu, das ist mir wichtig, dass ich ihn darin auch supporte. Und als ich mir den Haufen angeguckt habe, die haben dem Trainer nicht zugehört, der hat ihnen irgendwas gesagt, sie haben ihn nicht verstanden, sind wie wild rumgeflitzt. Und trotzdem kommt dieser Mann Woche für Woche und investiert sich in sie. Was für ein schönes Bild. Dazu hat Gott dich und mich auch berufen. Und ich möchte dir noch ein stärkeres Bild geben. In der Kreuzigung haben wir auch bald wieder. Wir feiern bald Ostern, wir feiern bald Karfreitag. Jesus hängt dort am Kreuz. Für uns, für dich und mich. Und erlebt den bitterlichsten Tod. Muss unglaubliche Schmerzen haben und hängt da an diesem Kreuz. Und doch tut er etwas sehr Ungewöhnliches. Er redet mit seiner Mutter und mit Johannes, einem seiner Jünger. Obwohl er gerade am Sterben ist, sagt er, es ist so wichtig, dass ich das jetzt euch noch mit auf den Weg gebe. Maria, du bist jetzt seine Mutter und Johannes, du bist jetzt sein Sohn. Das gibt er ihnen auf den Weg. Maria hatte noch weitere Söhne und doch war es so wichtig für Jesus, diese beiden Menschen, die unterm Kreuz vor ihm stehen, vollkommen verzweifelt, dass sie einander in den Blick nehmen, füreinander sorgen und einander stützen. Wisst ihr, das ist das Urbild von Gemeinde. Wisst ihr, wenn wir unterm Kreuz stehen, uns auf Jesus ausrichten, dann weist er uns einander zu. Aber damit das möglich ist, müssen wir entdecken, dass es andere Menschen um uns herum gibt und anfangen, sie so wichtig zu nehmen wie uns selbst. Der zweite Punkt, den ich mit euch teilen möchte, ist, wenn wir Menschen in eine Gemeinschaft einbinden wollen, dann ist ein sehr wichtiger Aspekt, welches Klima finden Menschen, die in unsere Gemeinde hineinkommen oder vielleicht auch schon lange hier sind, was für ein Klima finden sie vor? Weil dann ist es nicht interessant, dass Paulus in einem Atemzug Erbauung und Ermahnung benutzt? Irgendwie, für uns passt das irgendwie nicht zusammen. Aber für Paulus schon. Wisst ihr, es gibt ein Klima, auch in Gemeinden, da ist es kuschelig warm. Vielleicht hast du einen Kamin zu Hause, wenn es kalt ist, du machst deinen Kamin an, dann kommt so eine richtig schöne, kuschelige Wärme. Das fühlt sich richtig gut an. So richtig schön gemütlich. Alle sind nett miteinander. Alle haben sich lieb. Alle haben Verständnis füreinander. Wisst ihr, ich musste an meine Jugendzeit denken, an die Mädels. Wisst ihr, Mädels in dem Alter so zwischen 14 und vielleicht auch ewig lang, aber auf jeden Fall mein Alter war so 14 bis 18. Und man hat so ein bisschen mit Mädels abgehangen und die waren immer so Besties. Oh, das ist meine beste Freundin, mit der werde ich mein ganzes Leben verbringen und sie ist die Beste und sie ist so toll und die reden nur toll übereinander. Und meistens, vielleicht bist du die Ausnahme, aber meistens war es so, dass das nicht einen Monat gehalten hat. Dann kam der erste Streit und auf einmal wollten die nichts mehr miteinander wissen und man musste feststellen, oh, diese kuschelige Wärme, sie hat nicht für diese Gemeinschaft gereicht. Und das andere Extrem des Miteinanders ist eine extreme Kälte der Kontrolle. Es sind so Orte, ich kenne das manchmal bei der Arbeit, wo manche Menschen Angst haben, Fehler zu machen, weil der Chef nur darauf wartet, dass die Person einen Fehler macht und man auf ihr herumhacken kann. Ich erinnere mich immer noch daran, an meine Ausbildung, ich habe Industriekaufmann gelernt und dann kam dieser Schrei aus dem Büro des Chefs, du, komm in mein Büro. Und er kam so in das Büro gestappt. Eiskälte, eine Atmosphäre der Gemeinschaft. Aber wisst ihr was, Paulus nennt beides, denn das eine oder das andere ist nur die Hälfte. Und ist nie gesund. Wenn es nur um Fehler geht, dann werden wir eine Gemeinschaft von Angst prägen. Und wo Menschen irgendwann Masken aufsetzen. Aber eine Gemeinschaft, die nur von Erbauung, also auch Ermahnung dient eigentlich zur Erbauung, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Wenn es nur darum geht, gut miteinander unterwegs zu sein, sich wohlzufühlen, dann fühlt sich das oft richtig gut an, aber wir kommen im Leben nicht wirklich weiter. Wir werden in Sünden festhaften, in Problemen feststecken, weil keiner uns den Mut aufbringt, uns mal die Wahrheit zu sagen und zu sagen, hey, das sieht nicht gut bei dir aus. Einander zu lieben, wozu uns Jesus Christus aufgerufen hat, bedeutet beides in Liebe zu tun, Erbauung und Ermahnung. Und die Frage für uns ist ganz konkret, wie kann solch ein Klima in unserer Gemeinde entstehen? Es ist eigentlich ganz einfach. Wir müssen den Abstand zueinander verkürzen. Wir merken das schon am Sonntag. Wir sind heute gut besucht wieder. Neben dir sitzt einer und vielleicht merkst du schon, ist mir eigentlich ein bisschen nah. Wisst ihr, wir haben innerlich so einen innerlichen Abstandshalter in uns drin, wie so bei manchen Autos. ACC heißt das bei meinem Auto. Auf der Autobahn ist das ein Traum. Aber in der Gemeinde funktioniert das nicht. Denn ohne Nähe können wir nicht erbauen oder ermahnen. Es geht nur durch Nähe. Und wenn wir auf Abstand bleiben, uns nicht in die Karten schauen lassen, dann werden wir nie ein Klima schaffen, in der echte Gemeinschaft geschehen kann. Also wie verkürzen wir den Abstand? Indem wir lernen, den anderen wahrzunehmen. Ich weiß, es ist euch gerade nicht so leicht gefallen, aber wir müssen den anderen lernen, wenn ich ihn wahrnehmen möchte, müssen wir lernen, ihn in den Blick zu nehmen. Ich muss wirklich hinschauen und das nicht oberflächlich. Wisst ihr, wir alle tragen so unsichtbare Schilder mit uns herum. Vielleicht ist bei dir auf deinem Schild heute drauf glücklich. Hey, freu dich mit mir. Aber vielleicht ist bei dir auch das Schild, hey, ich bin traurig. Mir geht's gerade nicht gut. Hey, es wäre so schön, wenn du fragst, wie es mir geht. Oder du bist auf deinem Schild steht niedergeschlagen. Und auf deinem Schild steht, hey, hilf mir, diese Last zu tragen. Oder auf deinem Schild steht entmutigt. Und du brauchst es eigentlich, inspiriert und ermutigt zu werden. Wisst ihr, ich musste mich in der Vorbereitung an eine Situation erinnern. Ich weiß nicht, ob die Person ist sogar heute hier, ob sie sich noch daran erinnert. Wir hatten Gottesdienst und ihr Lieben, ich habe euch unglaublich lieb alle. Ich würde gerne mit euch Sonntag so viel sprechen und dann hat man manchmal so ein paar Floskeln, um doch irgendwie ein bisschen etwas ausdrücken zu wollen. Und es war kurz 2 Minuten vor dem Gottesdienst und ich bin zu dieser Person da in diese Ecke gegangen und habe gesagt, hey, schön dich zu sehen, wie geht's dir? Und die Person guckte mich an und sie hat sofort gemerkt, dass es ein oberflächlicher Blick war. Sie hat gemerkt, dass es jetzt nicht böse gemeint war, aber auch nicht ernst gemeint, zu wissen, hey, wie geht's dir wirklich? Und die Person hat es mir gesagt. Und ich bin dankbar dafür, weil ich einen oberflächlichen Blick hatte. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir lernen, wenn wir jemanden wahrnehmen wollen, ihn im Blick bekommen wollen, dann müssen wir uns Zeit nehmen und lernen, zuzuhören. Und das bedeutet, dass man wirklich wissen möchte, wie es der Person geht. Die ganze Geschichte von A bis Z. Nicht nur ein Teil. Nicht wieder schnell bei sich landen. Ah, mir geht's auch so und bla 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 bla. Ganz bei dieser Person, ohne wieder schnell bei sich zu landen. Und der dritte Aspekt, den wir lernen müssen, ist, den anderen auch anzunehmen. Anzunehmen, egal was diese Person dir vielleicht gerade anvertraut. Geht das? Ohne den anderen, den Menschen zu verurteilen? Den anderen trotzdem mit derselben Liebe zu begegnen, trotz dieser verkorksten Lebenslage? Ich glaube, wir stellen hier ganz schnell fest, dass Gemeinde Jesu, die Paulus vor Augen hat, dass sie ohne den Heiligen Geist nicht funktioniert. Aus uns heraus können wir so eine Gemeinschaft nicht bringen. Aus uns heraus können wir einen Menschen nicht so eine Aufmerksamkeit bringen. Weil diese Welt und diese Zeit, in der wir leben, sie ist so chaotisch, dass wir uns immer nur um uns selbst drehen. Aber was für eine Ermutigung für uns heute Morgen, dass Gott sich diese Gemeinschaft wünscht. Und dass Gott uns dafür seinen Geist gegeben hat. Und die Frucht des Geistes ist Liebe, sie ist Freude, Geduld, Freundlichkeit und noch vieles mehr. Und wenn du und ich diesen Worten von Paulus Glauben schenken und sagen, ich möchte mich in dieses Miteinander einbinden lassen, dann kommt der Heilige Geist und er wird uns zurüsten. Er wird diese Frucht in uns hervorbringen, weil wir sie brauchen. Ist das nicht schön, wie Gott sich dieses Ökosystem ausgedacht hat? Dass wenn du sagst, ich möchte mich in Gemeinde, in Menschen investieren, dass du dadurch nicht ausgelaugt wirst und Gott sagt, ich quetsche dich, bis der letzte Tropfen hinauskommt, sondern er sagt, ich habe dir meinen Geist gegeben. Und er möchte, wenn du dich darauf einlässt, wenn du dich wie ein lebendiger Stein einsetzen lässt, möchte ich diese Frucht in dir hervorbringen. Paulus gibt uns aber auch noch ganz konkrete Anregungen. Was sollen wir also ganz konkret tun? Er spricht davon, dass wir die Unordentlichen ermahnen sollen. Und Paulus, wie er gerne so ist, er fängt direkt mit dem Unangenehmsten an. Anstatt erstmal ein paar leichte Schritte zu uns zu geben, er sagt direkt, ermahnt die Unordentlichen. Ist schön, oder? Gar nicht einfach. Aber Paulus hat Folgendes vor Augen. Wenn der andere mir nicht gleichgültig ist, dann kann ich ihn doch nicht in seinem Unglück lassen, oder? Und Sünde ist am Ende immer Unglück. Auch wenn Jesus dafür gestorben ist und uns ein neues Leben gegeben hat, Sünde bleibt immer Unglück. Also Paulus sagt, wenn mir die andere Person wichtig ist, ich mich auf ein Miteinander einlasse, dann werde ich mit dieser Person sprechen. Und ich werde reden, wenn ich das Gefühl habe, dass etwas schief läuft. Ich werde hinhören, ich werde beten und wenn nötig auch reden. Wisst ihr, ich habe Freitag extra noch mein Büro aufgeräumt, dass keiner jetzt heute zu mir kommen kann und sagen kann, hey Daniel, endlich sagst du es, jetzt kann ich es mal ansprechen, dein Büro ist unordentlich. Das meint Paulus natürlich nicht. Das Wort, das er hier verwendet, ist ataktoi und es bedeutet so viel wie aus dem Takt geraten. Wenn etwas aus dem Takt gerät. Weißt du, wir kennen das manchmal hier, wenn Leute falsch klatschen, oder? Schrecklich. Schrecklich. Deswegen immer auf die Bühne gucken, ein Lobpreiser klatscht und immer in dem Takt, dass das macht, das ist unnormal. Wir haben dich aber trotzdem lieb. Okay? Wenn du das bist, wir haben dich trotzdem lieb. Wisst ihr, Paulus hat noch einen zweiten Brief an die Thessaloniker geschrieben. Und einige von den Thessalonikern, die waren so begeistert von Jesus, so angezündet. Und wenn ihr euch mal den ersten Thessalonikerbrief anschaut, dann spricht Paulus viel darüber, dass Jesus Christus einmal wiederkommen wird. Und dass wir darauf ausgerichtet unser Leben auch leben sollen. Mit der Perspektive, Jesus kommt bald wieder. Und die waren so begeistert und haben gesagt, hey, wenn Jesus bald wiederkommt, dann muss ich mich doch in andere Sachen investieren. Egal, mein Beruf, Jesus kommt ja sowieso bald, warum soll ich jetzt noch irgendwie zur Arbeit gehen oder sowas? Und im 2. Thessalonikerbrief spricht es Paulus an. Er nennt sie nicht faul oder sowas, aber sagt, hey Leute, hier ist was aus dem Takt geraten. Auch wenn Jesus bald wiederkommt, wir sollen ein aufrichtiges Leben führen, das vorbildlich ist. Vielleicht war das ein schlechtes Zeugnis für Außenstehende oder die Leute, die hier ganz viel in der Gemeinde dann gedient haben, die lagen der Gemeinde auf der Tasche. Und das bedeutet für Paulus Ermahnung, aufeinander Acht zu haben, wenn etwas aus dem Takt gerät. Ehrlich und liebevoll zu ermahnen. Die zweite Anregung, die er uns gibt, ist, die Kleingläubigen zu trösten und die Schwachen anzunehmen. Und für Paulus ist ganz klar, die Kleingläubigen und die Schwachen, die brauchen keine Ermahnung. Wisst ihr, wie schlimm ist es in Gemeinde, wenn wir das miteinander verwechseln? Und wir neigen häufig dazu, das zu verwechseln. Dass die Kleingläubigen ermahnt werden, mehr zu glauben. Und die Unordentlichen, oh, die trösten wir, die Armen. Denen geht's so schlecht. Paulus sagt, das ist nicht so. Wisst ihr, wir denken oft, dass die Kleingläubigen, dass wir sie stärken müssen. Die müssen doch Überwinder sein. Bei Gott gibt's keine Angst, bei Gott gibt's keine Schwachheit. Und Paulus sagt, doch, das gibt es. Diese Menschen gibt es. Es gibt Menschen, denen es schwer fällt mit sich selbst. Es gibt Menschen, die es schwer haben, auch mit ihrem Glauben. Und Paulus sagt, natürlich dürfen wir an gewisser Stelle etwas sagen, aber diese Menschen brauchen keine Ermahnung, sondern sie brauchen Annahme in all dem, was sie erleben und ermutigende Worte. An vielen Stellen, an anderer Stelle sagt Paulus zum Beispiel auch, gibt Rücksicht auf die Schwachen. Es ist also etwas ganz wichtig für Gemeinde, die Kleingläubigen und Schwachen anzunehmen, zu tragen. Und der dritte Punkt, der Paulus besonders wichtig ist, den wir hier in diesen Versen lesen, ist, Geduld miteinander zu haben. Das Wort, das er hier benutzt, ist Makrothymia. Und da steckt noch etwas drin, nämlich nicht nur einfach Geduld nach dem Motto, ich warte, bis diese Person jetzt endlich sich geändert hat, sondern es bedeutet der feste Wille, dass unter allen Umständen nicht die Gemeinschaft zerbricht, auch wenn das unglaublich schwer ist. Warum gibt uns Paulus diese Worte? Warum gibt Paulus dieser Gemeinde in Thessalonika diese Worte, obwohl sie das doch so gut gelebt haben? Aus dem einfachen Grund, dass es diese Menschen in Gemeinde immer geben wird. Es wird die Unordentlichen geben, es wird die Kleingläubigen und Schwachen geben, weil du und ich, wir gehören dazu. Wir sind ein Teil davon. Wisst ihr, es ist schwer heutzutage für den einen oder anderen sein Leben zu ordnen. Hey, es ist unglaublich schwer, eine gute Ehe zu führen. Es ist unglaublich schwer heute, seine Kinder nach Gottes Maßstäben zu erziehen. Es ist unglaublich schwer, in dieser Zeit nicht ich-bezogen zu sein, selbstdarstellerisch. Es ist unglaublich schwer, heute mit Sünde fertig zu werden, um von Süchten frei zu kommen. Wisst ihr, es ist unglaublich schwer heutzutage, wirklich für andere Menschen verbindlich und treu zu sein. Wisst ihr, das Leben ist schwer, auch mit Jesus, auch oder besonders in Gemeinde. Und deswegen sagt Paulus, brauchen wir einander. Wir brauchen einander, weil Gott sich entschieden hat, durch unsere Gemeinschaft zu wirken. In der Gemeinschaft einander zu dienen. Wir brauchen also, du und ich, wir brauchen Menschen in unserem Leben, die bereit sind, unsere Schilder wahrzunehmen. Wir brauchen Menschen, die nachfragen, die zuhören, die trösten, aber auch mal einen wunden Punkt ansprechen, wenn es notwendig ist. Hey, die Hilfe anbieten, die ihre Gaben einsetzen. Und wisst ihr, der Ort, wo das geschieht, das ist nicht der Gottesdienst. Wisst ihr, ist euch ja gerade eben, ich habe es wahrgenommen, es ist euch ja schon schwer gefallen, euch umzudrehen und jemanden vielleicht Fremdes anzuschauen. Habt ihr das gemerkt? Seid mal ehrlich. Ja? Wir können mit das, was Paulus uns hier auf den Weg gibt, das können wir nicht mit der ganzen Gemeinde leben. Es braucht einen Ort von einer überschaubaren Gruppe, auf die ich mich einlasse, die ich kennenlerne und die ich mich einbinden lasse. Wisst ihr, und deswegen ist es ein unglaublich großes Anliegen von uns auch als Gemeindeleitung, dass in diesem Jahr mehr Kleingruppen entstehen, wo wir das leben können, weil es so wichtig ist für dein und mein Leben. Wisst ihr, ich glaube, dass die Hauskreise es sein werden, wo Ermahnung und Erbauung passieren wird. Dass es in den Hauskreisen passieren wird, dass der Unordentliche ermahnt wird und der kleingläubige Schwache angenommen und getröstet wird. Wo man in Geduld miteinander bleibt. Die Band darf gerne schon auf die Bühne kommen. Und vielleicht gehst du in einen Hauskreis aktuell, in eine Kleingruppe, bist verbunden mit anderen Christen. Hey, vielleicht ist es für uns so wichtig, dass wir lernen, uns daran zu gewöhnen, einander zu erzählen, was wir wirklich durchmachen. Leid und auch Freude. Weil wir in Kleingruppen ein Klima schaffen, wo man keine Masken tragen muss. Aber es ist so wichtig, dass wir das zu unserer Priorität machen, verbindlich und verlässlich füreinander da zu sein. Es ist so wichtig. Das macht den Unterschied, sagt Paulus, in dieser Welt. Weißt du, du kannst so viel Menschen über Jesus Christus erzählen, so viel in deinem Leben tun. Und Paulus sagt uns, das, was den wirklichen Unterschied macht, das, was offensichtlich ist, wie mit diesem Luftballon, das ist die Gemeinschaft der Gläubigen, die Gemeinschaft der Gemeinde Jesu Christi. Aber wie wir gehört haben, das kann nur wachsen, wenn wir den Abstand verkürzen. Wenn du und ich uns verletzlich machen und ehrlich miteinander sind. Und wisst ihr, das ist viel ungemütlicher, als sonntags immer uns ein High Five zu geben, Gott zu preisen, zu loben. Aber es ist viel besser. Also jetzt nichts gegen den Sonntagsgottesdienst, ne? Das ist auch ganz wichtig. Aber es ist nicht alles. Nur in Kleingruppen, in Menschen, die ich wahrnehmen kann, denen ich zuhören kann, die ich annehmen kann, kann etwas geschehen, wo sich Gottes Macht sichtbar macht. Und er möchte dich und mich dazu berufen, uns wie lebendige Steine in diesen Bau einbinden zu lassen. Nicht nur Gäste zu sein, die wie hier zur Schule kommen, viele gute Sachen mitnehmen oder ein Ort, wo du nur hinkommst, wenn es dir schlecht geht, wenn du Hilfe brauchst oder ein Club, wo du irgendwelche Dienste in Anspruch nimmst. Gott hat uns als Gemeinde zu so viel mehr berufen. Und er lädt dich ein, diesen Worten, die Paulus uns heute Morgen schenkt, dass wir sie ernst nehmen. Und dass wir sagen, hey Gott, wenn du das sagst, ich möchte mich dort einbinden lassen. Hey, was ist vielleicht ein erster Schritt für dich? Vielleicht ist der erste Schritt für dich, deine Vorstellung von Gemeinde zu überdenken. Mal ehrlich mit Gott in den Prozess zu gehen und zu sagen, wovon bin ich überhaupt überzeugt in Bezug auf Gemeinde? Vielleicht ist es für dich dran, dazu beizutragen, ein Klima zu schaffen, in der keine Angst vorhanden ist, wo man keine Masken tragen muss, sondern wo man ehrlich miteinander unterwegs sein kann. Oder vielleicht musst du dich auch selbst ganz persönlich fragen, hey, wie lebe ich eigentlich konkret mein Miteinander? Ist denn nur Erbauung da oder nur Ermahnung? Finde ich eigentlich beides wieder? Bin ich mit Menschen unterwegs, deren Schilder ich sehe, die ich wahrnehme, die ich liebe, für die ich da bin? Wisst ihr, am Ende habe ich ja gerade eben schon erzählt, wird Jesus einmal wiederkommen. Und dann wird Jesus der Richter sein. Und wisst ihr, in Matthäus oder in Markus 12 lesen wir, dass einmal alles offenbar wird. Alles. Nichts können wir vorenthalten. Und das muss uns keine Angst machen, weil wir haben Jesus Christus. Aber diese Stelle zeigt uns, dass wir in unserem Leben Dinge tun können, die am Ende wertlos sein werden. Wo du ganz viel getan hast, aber am Ende hat es gar keine Bedeutung. Und das, was im Reich Gottes einzig allein Bedeutung hat, ist Liebe. Das ist das, was ewig bleiben wird, weil das ist Gott. Liebe. Und Jesus sagt zu seiner Gemeinde, ich gebe euch dieses Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Das ist das wichtigste Gebot. Er wiederholt das noch 2 oder 3 Mal. Und ich möchte dich fragen, wo investierst du dein Leben? Worin investierst du? Ist es von Liebe geprägt oder von irgendwelchen Dingen, die am Ende vielleicht bedeutungslos sind. Und Gott möchte dich heute rufen, dich einbinden zu lassen in dieses Miteinander, dass dieser Welt zeigt, dass Gott lebt, dass Gott alles verändern kann in Gemeinschaft. Ihr Lieben, wir wollen jetzt noch einen Song singen. Vielleicht gehst du in diesem Song einfach vor Gott. Vielleicht hat er dich heute irgendwo angesprochen. Du sollst auch die Möglichkeit haben, gleich noch für dich Gebet in Anspruch zu nehmen. Hey, aber reagiere auf das, was Gott heute zu dir gesprochen hat, wo er dir Anregung gegeben hat. Hier wünscht er sich einen Ort, wo wir miteinander unterwegs sind und in dem sich Gottes Wirken sichtbar für diese Stadt und für diese Welt zeigt. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für deinen unglaublichen Plan mit der Gemeinde. Und Vater, wir haben so oft aus Gemeinde etwas gemacht, was bedeutungslos ist. Formell, kraftlos, kalt. Und doch ist es deine Gemeinde, die du liebst, für die du dein Leben gegeben hast. Und ich danke dir, so kunterbunt wie wir hier sind, dass du uns zusammengestellt hast, weil du wolltest, dass wir deine Gemeinde sind. Ich danke dir, dass du für jeden hier einen Platz in dieser Gemeinde hast. Ich danke dir für deine ermutigenden Worte heute, dass du dir ein Miteinander für uns wünschst, das wirklich einen Unterschied macht, indem wir wirklich dein Wirken erfahren und Veränderung erleben. Und du weißt, wo wir gerade stehen, im Abstand zum anderen. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du uns begegnest, dass du uns Mut und Glauben schenkst, uns auf dein Wort einzulassen und uns einbinden zu lassen in deine Gemeinde, in deine Gemeinschaft, Herr. Danke, dass du uns begleitest. Danke, dass du uns deinen Heiligen Geist gegeben hast, um das Wirklichkeit werden zu lassen, Herr. Amen.